Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Es ist ein schmaler Grat zwischen Eindruck schinden und alle anderen verprellen und als Angeber dastehen. Und das, obwohl wir eigentlich einfach nur den anderen beeindrucken wollen. So ungefähr.
Okay, Birgit, denk dran. Wir brauchen diesen Kredit unbedingt, okay? Wir müssen da drin gleich einen vertrauenswürdigen Eindruck machen. Mit einem schokoladenverschmierten Gesicht geht das definitiv schlecht.
Eindruck schinden, das Thema bei Ab 21. Henrik und seine Freundin haben bei der Wohnungssuche versucht, Eindruck zu schinden. Sie haben sich eine Foto-Love-Story auf ihrem Babybauch einfallen lassen, um die Wohnung zu bekommen. Ob es geklappt hat, erzählen sie. Florian Bayer ist Fotografen-Coach. Er sagt, Eindruck schinden ist doof, natürliche Präsenz. Das ist cool, das macht wirklich Eindruck. Er verrät seine Coaching-Tipps. Und Heiner Scholz findet auch, seine Führungskräfte sollten authentisch selbstbewusst sein. Ob sie das sind, müssen sie ihm beweisen bei einem Abendessen im Kreis seiner Familie. Wie wichtig es ist, was seine Kinder vom Gast halten, das hört ihr auch. All das jetzt hier im Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Eine Wohnung zu kriegen ist ja super schwer, egal in welcher Metropole in der Republik. Wie hebt man sich von den anderen 100 Leuten ab, die auch bei der Besichtigung sind? Wie schindet man so richtig nachhaltig Eindruck, damit man die Traumwohnung dann auch wirklich bekommt? Hendrik Müllenberg und seine Freundin Nadine haben es mit einer Foto-Love-Story probiert, um eine Wohnung im Berliner Schillerkiez zu kriegen. 2011 war das und Neukölln war da schon ein wirklich sehr beliebter Stadtteil. Ich habe mit Hendrik mal drüber gesprochen, wie dringend sie ihre Wohnung da eigentlich gebraucht haben.
Das war tatsächlich sehr, sehr dringlich, denn meine Freundin war hochschwanger und wir wussten schon, wo das Kind zur Welt kommt, aber wir wussten noch nicht genau, wo denn dieses Nest für dieses Kind sein wird. Und meine Freundin hatte einen sehr, sehr großen, kugelrunden Bauch und wir hatten, glaube ich, mehr als 20 Wohnungsbesichtigungen schon hinter uns. Wir waren beide Berufsanfänger, hatten kaum Kohle und insofern waren wir sehr verzweifelt.
Mhm. Und dann war da diese Besichtigung. Was war das für eine Wohnung?
Das war eine wunderschöne Wohnung im Schillerkiez, unweit des Tempelhofer Feldes, mit Südbalkon, 90 Quadratmeter, 3 Zimmer. Und es war ein wirklich schöner Julitag, wo wir da zu dieser Besichtigung hingegangen sind und uns 70 bis 80 Mitkonkurrenten erwartet hatten. Da waren wir dann doch relativ schnell ernüchtert nach diesen vielen Absagen, die wir zuvor kassiert hatten.
Mhm. Wie ist denn dann die Besichtigung konkret für euch gelaufen? Habt ihr mit der Maklerin reden können? Konntet ihr da Eindruck schinden oder wie ist das gewesen?
Wir haben es dann doch relativ kurz gehalten mit dieser Maklerin, weil wir zahlreiche Menschen dort gesehen haben, die diese Maklerin versucht hatten zu beschnacken und Eindruck zu schinden. Und wir haben uns dann entschieden, das Ganze etwas zurückhaltender zu machen, hatten natürlich strebehaft, wie wir waren, dann doch die Unterlagen komplett alle beisammen und vorbereitet, haben die kommentarlos mit einem netten Kopfnicken einmal abgegeben und sind dann aus dieser Wohnung raus und haben uns überlegt, irgendwie müssen wir nachlegen, weil wir hatten ja so viele Absagen schon vorher kassiert und dann, irgendwie war die Wohnung einfach ein Traum. Der Schillerkiez ist auch super. Und dann kamen wir dann doch auf die Idee, eine etwas ungewöhnlichere Maßnahme zu ergreifen.
Ich wollte gerade sagen, also es musste ja offensichtlich unbedingt diese Wohnung sein. Ich nehme mal an, nachdem ihr da so viele Mitkonkurrenten gesehen habt, habt ihr vielleicht gedacht, scheiße, das könnte doch nicht so gut laufen für uns. Und habt dann beschlossen, eine Foto-Love-Story zu machen. Wie muss ich mir die denn vorstellen?
Es gibt ja in Berlin sehr viele von diesen Spaß-Fotoautomaten, die kennst du bestimmt auch.
Ja, klar, wo man mal so reingeht, Vorhang zu und dann klick, 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 ein paar Bilder macht.
Genau, da kommen dann mal diese netten Schwarz-Weiß-Bilder aus diesem Automaten raus. Und da haben wir uns dann tatsächlich überlegt, da setzen wir uns mal rein und haben dann mit Lippenstift so kleine Messages auf den runden Bauch meiner Freundin geschrieben, haben dann die Adresse auf diesem Bauch geschrieben, mit einem Herzchen versehen und nett und sehr sympathisch versucht, in die Kamera zu lächeln. Ja, und diese kleine Foto-Love-Story, die haben wir dann uns geschnappt und sind damit zu einem Blumenhändler gegangen, der auch Blumen verschickt, und haben dann diese Foto-Love-Story in diesen Blumenstrauß, den wir dann verschicken wollten, integriert.
Jetzt warte mal, ich muss mal kurz nachhaken. Deine Freundin hat sich da in diesem Ding da halb nackig gemacht und ihr habt Herzchen auf ihren Bauch gemalt?
Genau das haben wir getan, ja.
Ja, ich meine, kann man machen, muss man aber nicht. Nee, hat ja funktioniert. Aber ganz immer, deine Freundin, wer hat eine Idee gehabt? Doch bestimmt nicht deine Freundin, oder?
Das war tatsächlich so ein bisschen meine Idee und ich weiß auch noch, als wir bei diesem...
Das kann ich mir vorstellen, dass es deine Idee war.
Ja, ich weiß auch noch, als dass die Blumenhändlerin, der wir dann diesen Blumenstrauß abkauften und darum baten, den halt an diese Maklerin nach Berlin-Zehlendorf, muss man dazu sagen.
Oha, auch das noch. Nackter Bauch nach Berlin-Zehlendorf.
Genau, schwieriges Unterfangen, echt risikoreich und auch die Blumenhändlerin meinte, das wird niemals funktionieren und ich habe dann auch eine kleine Wette mit ihr am Laufen gehabt.
Hat das beeindruckt? Habt ihr die Wohnung bekommen und wenn ja, wegen besagter Love Story?
Ja, so ganz ehrlich war sie da nicht. Sie hat dann ja am nächsten Tag bei uns angerufen. Man muss sich die Frau halt ja wie so eine, also ich will nichts Negatives über sie sagen.
Du kannst doch ruhig sagen, was du willst über die Frau. Wir kennen ja den Namen nicht.
Es ist natürlich eine tolle Frau im Nachhinein gewesen, aber auch eine leicht ja verbissene Berliner Maklerin so, ne? Jedenfalls hat sie angerufen und dann nochmal betont, dass die Idee ja ganz nett gewesen sei mit diesem Blumenstrauß und auch mit dieser Foto-Love-Story, dass sie aber nochmal betonen möchte, dass sie und auch die Hausverwaltung, für die sie arbeitet, auf keinesfalls bestechlich ist. Aber nichtsdestotrotz wollte sie uns Bescheid geben, dass wir die Wohnung gerne haben können. Wir haben uns natürlich sehr gefreut und ja, ich glaube, sie hat das auch so ein bisschen augenzwinkernd ins Telefon gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklichen Gründe eigentlich woanders liegen. Nämlich, dass sie sich einfach sehr gefreut hat und dass das eine nette Aktion war.
Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, es war die Foto-Love-Story, oder? Die euch die Wohnung beschert hat?
Ich glaube schon.
Ja, also du würdest es wieder machen vermutlich.
Ich würde es, also wenn ich nochmal so verzweifelt wäre, mit Sicherheit, ja. Ich glaube, das ist eine Idee, die jetzt vielleicht nicht alle kopieren sollten, weil irgendwann wird es vielleicht auffällig, aber warum nicht? Also ich meine, man ergreift ja gerne mal solche Mittel, weil der Wohnungsmarkt ist überall, vor allem in Ballungsräumen, extrem umkämpft und warum nicht?
Wie habt ihr in Hamburg, jetzt bist du in Hamburg, wie habt ihr da eure Wohnung bekommen? Ähnlich?
Da war das ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich völlig verkatert auf eine Wohnungsbesichtigung gegangen, nämlich eine wunderschöne Wohnung in Ottensen, in Hamburg-Ottensen.
Oha.
Also richtig schlechte Verfassung. Hab mich auch noch total geärgert, weil ich mit meinen Jungs halt vorher ein bisschen aus war und dann aufgelaufen bin zu dieser Wohnungsbesichtigung und ja, das ein bisschen bereut hatte, wie schön diese Wohnung eigentlich ist. Und dann gab es aber auch nur ein ganz kurzes Gespräch mit dem Makler in dem Fall. Ich habe danach keine Aktion mehr gemacht. Und trotzdem hat dieser Typ am nächsten Tag mich angerufen und mir gesagt, dass wir die Wohnung haben können. Ich habe keine Ahnung, woran das ehrlich gesagt lag. Aber anscheinend habe ich manchmal auch ein bisschen Glück mit Wohnungen. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich wird es das nächste Mal anders verlaufen, wenn ich nochmal eine Wohnung suche. Aber bis jetzt... lief es eigentlich immer ganz gut.
Oder ja. Du hast bei ihm schweren Eindruck gemacht, weil er anhand deines Atems erkannt hat, dass du schwer angeschlagen bist und sich gedacht hat, der kommt trotzdem.
Ich glaube einfach, dass diese Makler oder Menschen von Hausverwaltung wahnsinnig genervt sind, wenn sie halt dichtgeschnackt werden von irgendwelchen Leuten und alle sich versuchen einzuschleimen. Ich glaube, manchmal ist da einfach weniger mehr. Deswegen haben wir das ja auch in Berlin-Neukölln so mit der Aktion gemacht. Eigentlich da der nicht groß irgendwie eine Kartoffel ans Ohr gelabert, sondern einfach dezent mal was rübergeschickt und das, glaube ich, macht dann mehr Eindruck, als den Leuten zu erzählen, wie toll man ist und vor Ort den irgendwie ja, einvertellt.
Hendrik Müllenberg und seine Freundin Nadine haben eine Foto-Love-Story produziert, um eine Maklerin zu beeindrucken und so ihre Traumwohnung zu bekommen. Es hat geklappt. Eins mit Sternchen für perfektes Eindruck-Schinden.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr steht in einer Bar und der Typ da hinten am Fenster, den müsst ihr kennenlernen. Unbedingt. Aber in diesem verrauchten Raum drängen sich bestimmt 100 Leute. Wie schaffe ich es, dass er ausgerechnet auf mich aufmerksam wird? Das kann uns Florian Bayer verraten. Er ist Coach, Speaker und Fotograf aus München. Ich habe ihn gefragt, was muss ich machen, damit ich aus der Masse aller Gäste heraussteche.
Also auf jeden Fall solltest du dich präsentieren und nicht verstecken. Das Problem, das die meisten haben, ist, dass sie das Gefühl haben, wenn sie jemanden ganz, ganz toll finden, dass sie ihn auf ein Podest stellen. Und dann wird er immer größer, immer toller. Und man selber wird immer kleiner, immer unbedeutender. Das heißt, man fängt an, sich zu verstecken. Was man auf jeden Fall für Präsenz machen sollte, ist Blickkontakt suchen. Vielleicht den Körper mal offen drehen, dass man halt nicht gerade mit dem Hinterkopf zu der Person hinguckt.
Ist auch schwierig, jemanden anzugucken mit dem Hinterkopf,
Leute,
oder?
Das ist Lehrer zum Beispiel.
Tatsächlich. Ah, stimmt, die sehen, da hast du recht. Die sehen mit dem Hinterkopf alles, was passiert. Du hast recht.
Genau, und es gibt so eine tolle Übung, die man zum Beispiel eigentlich mit Kindern ursprünglich gemacht hat. Das ist etwas, was ich mit Erwachsenen gerne mache. Dass ich zum Beispiel ein ganzer Saal von Erwachsenen, musst du dir vorstellen, zu denen sage ich, macht euch mal unsichtbar. Und dann machen die sich ganz klein, verstecken sich hinterm Vorhang und so weiter. Und dann sage ich zu denen, macht euch mal sichtbar. Und plötzlich sind die so präsent, füllen die den ganzen Raum. Und wenn du das mit einer einzelnen Person genauso machst, dann fällt das von selber auf. Das ist eine ganz, ganz tolle Form von Präsenz, weil sie nicht manipulativ ist, sondern dir hilft, dich in der Situation wohler und selbstbewusster zu fühlen. Und das, glaube ich, wirkt wahnsinnig toll.
Was kann ich denn durch meine Präsenz alles vermitteln, ohne dass ich mit jemandem rede? Wenn du sagst, man stolziert, hat eine andere Körperhaltung, man muss sich mal ein bisschen Richtung des Menschen drehen mit der Körperhaltung, die man beeindrucken will. Also was kann ich da alles tun, um eine Präsenz zu erreichen, weil in so einer Disco,
ja,
Club nennt man es ja heute, in so einem Club,
darf man den
da
nicht mehr Disco
kann
sein.
Man ja so schlecht, genau, da kann man ja meistens nicht so schnell miteinander reden, sondern muss man es ja alles wirklich über die Körpersprache machen.
Ja,
ne?
Absolut. Und das Tolle daran ist, dass man sehr, sehr viel mehr damit aussagen kann, als man denkt. Zum Beispiel, der Moment kurz vor einem Kuss, da wird auch nicht gelabert. Du kennst du das, wenn du das erste Mal jemanden küsst, den du noch nie geküsst hast? Dieser Zug, bei dem du weißt...
Nee, habe ich nie gemacht.
Oh ja, genau. Bei dem du weißt, jetzt kommt man nicht mehr aus. Ja. Jetzt wird gleich geküsst. Und
ach, du
spürst einfach, dass dieser Moment da ist. Ja? Das ist etwas, du sendest in dieser Sekunde Millionen Informationen. Nur das machst du unbewusst. Das heißt, wenn du es aktiv versuchst und jetzt versuchst es zu kontrollieren und zu machen, geht es hundertprozentig schief. Weil wenn du zu Jungs zum Beispiel sagst, schau mal sexy oder verführerisch, gucken sie nur böse. Sondern das muss über einen ganz anderen Antrieb laufen. Zum Beispiel, man kennt es auch aus Filmen, dass sich die Person denkt, schau mich an, schau mich bitte an, schau her zu mir. Und das funktioniert unglaublich gruselig. Im Club zum Beispiel, wo die Akustik eigentlich alles schon tot macht, ja, hast du ja nur diesen Moment, diesen einen Blickkontakt, diese eine Sekunde. Und oftmals reicht in dieser Sekunde das, damit du jemanden wirklich schon auf deine Seite ziehst. Du kennst es, wenn du jemanden siehst und denkst dir, boah, krass, ich bin total entwaffnet. Ich kann jetzt quasi nur noch Quatsch reden und rot anlaufen und so weiter und so fort. Und das ist der Moment, an dem du wahnsinnig viel über dich mitteilst. Und es passiert nur, wenn du aufhörst zu schauspielern, keine Masken trägst, nicht versuchst jetzt cool zu sein.
Dabei irgendwie mit dem Entwaffnen hat das nicht so oft geklappt. Also irgendwas, vielleicht kannst du noch einen entscheidenden Tipp geben, irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein. Also wie macht man denn den entwaffnenden Blick?
Im Prinzip geht es da ganz, ganz stark um Offenheit. Das heißt, wenn du jemanden direkt in die Augen guckst und machst es sehr gezielt und sehr souverän, vielleicht in der Sekunde sogar, die wenigsten Leute können deinen Blick standhalten. Das heißt, wenn du einen Mann so anguckst zum Beispiel, dann wird der, wenn er von der Frau so angeguckt wird, kriegt er ganz schnell das Muffensausen. Das bedeutet, was du tun musst, ist absolut offen sein. Das heißt, du kannst von mir aus mal verlegen lachen, kannst mal zwischendrin weggucken und dann wieder hingucken. Das sind so die Momente, an denen es plötzlich anfängt, im Bauch zu britzeln. Und das,
ich versuche das gerade bei unserem Techniker, der sitzt mir gegenüber, aber irgendwie funktioniert es nicht.
Der kennt dich schon zu gut. Das ist, das scheitert daran.
Aber jetzt wird er rot, jetzt wird er rot.
Siehst du mal, wie gut es funktioniert? Was habe ich gesagt? Entwaffnen sein.
Und jetzt lacht er sich kaputt, weil er sich denkt, ach, das ist so eine blöde Kuh.
Ja, das glaube ich nicht. Aber im Prinzip geht es echt darum, wenn du versuchst, jemanden jetzt irgendwie durch etwas Gespieltes oder extra Fancyes auf deine Seite zu ziehen, dann wird es nie echt sein. Das heißt, diese Offenheit braucht es halt auch, dass du eben überhaupt eine Beziehung zum Menschen aufbauen kannst. Weil der braucht die Chance, der muss erkennen, wer du bist. Und wenn du dem was vorspielst und je mehr du aktiv versuchst, desto weniger klappt es. Deswegen darfst du schüchtern sein, du darfst Quatsch reden, wenn du dann mit ihm redest. Das ist ganz, ganz erwünscht. Zum Beispiel, was ich immer empfehle, wenn ich mit Leuten arbeite im Coaching, dann sage ich immer, wenn du aufgeregt bist, dann geh hin und sag, dass du gerade aufgeregt bist. Aber dass du es bereut hättest, wärst du nicht hingegangen. Das ist eine ganz andere Kiste. Also wenn ich hingehe und sage, hey Baby, du bist irgendwie ein Engel, weil du bist vom Himmel gefallen und dein Vater war ein Dieb.
Oh, der Spruch hat ja einen Bart.
Genau, das,
ach Gott,
das ist das, was
mein
ich
Vater
meine.
Nicht mal mehr verwandt. Ja.
Genau, das ist das, was ich meine. Das heißt, je offener und je ehrlicher du bist, desto mehr hat der andere auch die Chance zu erkennen, mit wem es zu tun hat. Das Gleiche gilt übrigens auch für Vorstellungsgespräche.
Es gibt ja auch diese Menschen, da klafft die Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinander. Wie merke ich eigentlich, dass ich ein bisschen anders rüberkomme, als ich es versuche zu tun.
Deswegen mache ich zum Beispiel bei Fotoshootings immer ein Foto vorher. Weil das ist das beste Coaching-Instrument überhaupt, weil die Leute dann da stehen und denken, was sie immer denken, nämlich, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt die Hände nach hinten tun? Soll ich lachen? Soll ich nicht lachen? Und dann, wenn man mit ihnen gearbeitet hat, spüren die etwas ganz anderes. Und das ist das, was den großen Unterschied ausmacht, dass du spürst, okay, wenn ich nichts tue, wenn ich loslasse, wenn ich mich einfach wohlfühle, fühlt es sich am leichtesten an. Und dann funktioniert es auch. Das beste Beispiel ist Kind. Hey, du bist als Kind im Kindergarten zu einem anderen Kind zu einer Schaukel hingegangen und hast dich eine Minute vorher hingestellt und hast gesagt, sind jetzt Freunde, okay? Und der andere hat gesagt, okay. Und wenn es heute noch so einfach wäre, wäre das ganz großartig. Aber wir Erwachsenen machen es uns so hart kompliziert, statt dass wir einfach nochmal so ein kleines bisschen sind wie ein Kind. Nämlich ein Kind hat keine Agenda. Ein Kind zweifelt nicht daran, dass es wertvoll ist, wenn es dahin geht, sondern denkt halt einfach, ja, ich lege den gleichen Wert in die Waagschale, wie ich eben auch erwarte. Und das ist natürlich ein unbewusster Prozess. Und wir verbringen unser ganzes Erwachsenenleben damit zu lernen, dass es schwierig ist, dass wir nicht gut genug sind, dass andere selbstbewusster sind als wir. Und das tolle Geheimnis lautet, ich habe wirklich mit über 2000 Menschen drüber gesprochen, jeder denkt, dass die anderen alle selbstbewusst sind, nur man selbst nicht. Und die schöne Wahrheit lautet, wir alle kochen nur mit Wasser und wir alle können von heute auf morgen damit aufhören, uns so klein zu machen und so ein bisschen mehr wie Kinder an die Sache ranzugehen. Nämlich einfach machen, nicht daran zweifeln, dass du wertvoll bist. Und wenn es schief geht, geht es schief, dann hast du eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber du musst einfach bei dir bleiben.
Aber das Ding ist doch, man kommt doch dann auch, oder das ist immer so meine Befürchtung, wenn man da so selbstbewusst durch die Gegend stolziert, man kommt so unfassbar angebermäßig rüber. Und das ist ja das allerletzte, also zumindest das allerletzte, was ich wollen würde, dass jemand denkt, Alter, ist die arrogant, ist das eine oberflächliche Scheißkuh. Weißt du, das ist ja das, was ganz schnell passiert, finde ich, wenn man so durch die Gegend stolziert. Und ich denke, dass das vielleicht mehrere denken, dass sie das gerne vermeiden wollen. Das ist ein schmaler Grat zwischen, ich möchte jemanden beeindrucken und ihm das Gefühl vermitteln, ich bin ein wertvoller Mensch und ich möchte dich gerne kennenlernen und angeberhaft rüberzukommen. Das ist echt schwierig auszutarieren. Da hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie man das hinbekommt?
Guck mal, da sind schon zwei Denkfehler drin. Zum einen hast du gesagt, du möchtest jemanden beeindrucken. Darum geht es überhaupt nicht. Du musst niemanden beeindrucken. Du glaub mir, es reicht allein, wenn du es schaffst, den Mut aufzubringen, hinzugehen. Und es geht nicht darum, sich zu übersteigern. Auf keinen Fall. Da fängst du wieder an zu schauspielern. Wenn du quasi zu sehr auf die Kacke haust und quasi einen auf dicke Hose machst und hingehst, dann hast du dasselbe Problem, als wenn du einen blöden Spruch reißt. Im Prinzip geht es nur darum, sich selbstbewusst zu sein. Also dieses schöne Wortspiel selbstbewusst sein. Es geht nur darum, dass du weißt, wer du bist und was du kannst und dass du nicht jetzt dämlich und hässlich bist, wenn du da hingehst. Das ist der große Unterschied. Niemand wird dich als arrogant wahrnehmen, wenn du authentisch davon ausgehst, dass du jetzt, ganz egal was passiert, trotzdem toll bist. Und da geht es nicht darum, dass du der Tollste der Welt bist, weil das Problem ist immer der Vergleich. Ja, der einzige Mensch, mit dem du dich vergleichen solltest, bist du selber. Das heißt, eine Version von dir. Vielleicht ist die mutigere Version von dir ja nicht überheblich für die anderen. Also Arroganz zum Beispiel ist eine ganz interessante Geschichte, weil Arroganz existiert ganz, ganz selten wirklich in echt. Meistens die Leute, die arrogant wirken, sind im Vorfeld so unsicher, dass sie anfangen, sich zu übersteigern und anfangen zu schauspielern, damit sie sich selbst in der Sekunde irgendwie ertragen können. Und wenn du so jemanden begegnest, ne, unbewusst nimmst du wahr, irgendwie ist der komisch. Ich weiß nicht, irgendwie ist merkwürdig. Und die erste Schublade, die Menschen dabei einfällt, ist, der ist total arrogant, der ist total eingebildet. Aber meistens ist es eine große Unsicherheit, die mitkommt. Das heißt, streich mal deine Unsicherheiten. Streich mal die Angst davor, einen Korb zu kriegen, weil das ist das, was dich dazu bringt, unsicher zu werden. Sondern geh einfach hin, sei neugierig, versuch mal wirklich nur mit dem Konzept hinzugehen, einen Menschen kennenlernen zu wollen. Und das reicht schon. Weißt du, ich habe 100 Frauen gefragt bei einer eigenen Studie sozusagen, wie oft sie in ihrem Leben so nett angesprochen wurden, dass sie sich dachten, wow, das war jetzt aber echt nett. Und haben quasi 100 Frauen durchschnittlich, genau, Alter 18 bis glaube ich, 35 war das, 1,5 Mal durchschnittlich. Wenn du die Nummer 2 bist, dann musst du keinen tollen Spruch liefern. Du musst nicht aussehen wie Brad Pitt. Du musst nicht rumstolzieren, sondern du musst einfach nur den Mut aufbringen, ehrlich und wertschätzend hinzugehen. Am Ende, das ist immer ganz wichtig, hat man es immer mit Menschen zu tun.
Florian Bayer, Coach, Speaker und Fotograf aus München, hat uns Tipps gegeben, um nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben, Eindruck zu machen.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Rainer Scholz ist Chef von Dexina, das ist eine Beratungsfirma. Und wer bei ihm arbeiten will, muss nicht nur fachlich Eindruck machen, er muss mit seiner ganzen Person zu Rainer Scholz passen und zu seiner Familie. Denn wenn Rainer Scholz eine neue Führungsposition besetzen will, dann lädt er die Bewerber zu sich und seiner Familie nach Hause ein, zu einem privaten Abendessen. Ich habe mit ihm drüber gesprochen und ihn gefragt, wie läuft das ab?
Oh, das ist meistens so genau, dass die Kinder sind da, meine Partnerin ist da, der Gast kommt an, das ist eigentlich ziemlich gemütlich immer. Wir haben irgendein einfaches Essen, wo man ein bisschen socializen kann, also Fondue in der Weihnachtszeit oder irgendwie verschiedene Salate und Pizza oder sowas im Sommer, also da einfach ein simples Essen. Ja. Meist hat der Kandidat dann auch schon noch eine Spezialaufgabe, ich glaube so einen Tag oder anderthalb Tage davor gekriegt, die er dann eben irgendwann nach dem Essen dann präsentiert.
Also ist eine fachliche Aufgabe. Das wäre dann
eine fachliche Aufgabe, genau.
Und die präsentiert er dann vor dem kompletten Plenum, also vor ihrer Partnerin und den Kindern oder wie?
Nein.
Ich dachte schon, er hat dann gleich zuschauen.
Die Kinder im Bett oder so, also die habe ich dann ins Bett gebracht zu dem Zeitpunkt und das macht er dann zwischen, also da ist dann eben vielleicht eher, kann man sagen, schon ein geschäftlicherer Part, aber.
Ja. Oh Mann, das ist aber schwierig, wenn er dann schon ein bisschen angetüttelt ist und dann muss er noch seine fachliche Präsentation machen. Das ist aber echt mies eigentlich. Also ich persönlich, wenn ich zu Ihnen zum Abendessen käme, würde das lieber vorher abarbeiten und das Gefühl haben, und jetzt kann ich mich entspannen, weil es geht Ihnen ja darum, dass Ihre Bewerber authentisch sind, oder?
Ja, aber das, also wir füllen die jetzt nicht ab oder so.
Schade.
Also, ich denke, den Wein würden wir dann vielleicht danach trinken. Wir würden eigentlich da jetzt also maximal, glaube ich, ein Glas trinken, aber eher gar nicht. Die meisten wollen da dann auch eigentlich auch kein Glas Wein trinken. Und das Wichtige ist ja so, dass man, ja, das ist einfach so ein Flow. Also wenn der ankommt und dann begrüßt er meine Frau oder begrüßt die Kinder, und ja, dann passieren ja viele Dinge. Also die Kinder haben irgendwas zu erzählen oder es ist ja dann eine ganz viel Interaktion, die da stattfindet. Und die will man ja nicht mit einer Präsentation dann unterbrechen. Und dann, ich habe jetzt 3 Kinder, die machen natürlich auch ordentlich Lärm. Also das ist dann schon also ein bisschen schwieriger, sich dann da konzentriert auch zu verhalten. Ja.
Und was beobachten Sie denn da bei Ihrem Bewerber oder worauf legen Sie denn da Wert bei diesem Abendessen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also das Allerwichtigste ist, dass ich ihn als oder sie als Mensch kennenlerne. Also wirklich als die Person, wie er normalerweise ist. Das ist auch das Hauptziel. Und deswegen zeige ich sozusagen mein privatestes Umfeld, also den Sinn eben, und die Menschen, die mir am nächsten sind und mich in der Interaktion öffne mich da, um auch dem anderen zu ermöglichen, als Mensch zu kommen und nicht als einen Bewerber für eine Rolle oder für eine Aufgabe, sondern als derjenige, der er ist, ja, und da dann eben auch Mensch ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem, dass man manchmal rekrutiert man ja auch auf einer coolen Party, lernt man bei einem guten Freund irgendeinen coolen Entwickler kennen und das beim Bier und unterhält sich so über Themen und so weiter und irgendwann schlittert man so in den Job rein und da hat man eben auch schon von Anfang an eine ganz andere Atmosphäre, man lernt den Menschen auf einer ganz anderen Ebene kennen.
Ich versuche mich da rein zu versetzen, ne? Da würde ich wirklich ganz, ganz genau überlegen, was ich sage. Das wäre mal das eine. Und das andere, weil ich neige dazu zu fluchen zum Beispiel. Und sehr unflätig zu reden. Und ich kann auch ordentlich reden, wie Sie gerade hören können. Aber ich kann auch einfach nicht ordentlich reden. Und das würde ich natürlich niemals machen. Also ich könnte gar nicht in dem Fall so sein. Also weil das möchten Sie nicht hören, glaube ich, ganz ehrlich.
Ich glaube, es ist, man darf es ja nicht so vergleichen wie mit einem Menschen, mit dem er jetzt um die Häuser zieht. Also so sage ich es jetzt mal ganz bewusst. Sondern es ist einfach bestimmt eine sehr ungewöhnte Situation, auch für den Bewerber. Ich denke auch, die sind total unter Feuer und dann auch noch die Aufgabe zusätzlich zu kriegen und so. Also es ist dann nochmal eine Challenge obendrauf. Aber letztendlich ist es dann schon so, dass ab dem Moment, wo man plötzlich an einem Ort ankommt, wo man merkt, dass die Menschen, die dort sind, eigentlich total nett miteinander umgehen und da ziemlich ehrliche Kinder sind, also sind ja Kinder, die sind einfach sie selbst, das ist ja auch wichtig, dass sie das sind und so interagieren die auch und spätestens in der Interaktion mit den Kindern, die würden auch nicht rumfluchen, aber sie würden schon mehr, also ich sage nicht preisgeben, sie würden mehr sie selbst sein. Ich glaube, bei uns, die Personalerin sagt auch am Anfang nochmal, wenn wir die fragen, was muss ich da jetzt beachten und so weiter, dann sagt sie einfach, kommen Sie so, wie Sie sich am wohlsten fühlen und seien Sie sie selbst. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Sie lassen ja Ihre 3 Kinder die Bewerber beurteilen. Wie machen die das? Was passiert da so zwischen Kindern und Gast?
Da gab es die lustigsten Situationen.
Da möchte ich mal welche hören.
Zu Business-Themen.
Erzählen Sie mal was.
Das eine, was passiert ist, war jetzt sehr süß, war meine Tochter, die da, war die da 7, glaube ich, bei dem einen Gespräch, was mir jetzt gerade einfällt. Und dann ist sie ins Bett gegangen und hat sich verabschiedet von der Mama und ich habe die mit hochgebracht und hat der Mama einen Kuss gegeben, so wie sie es immer macht. Und dann ist sie eben auch zu dem damaligen Kandidaten hin und hat dem auch direkt einen Kuss gegeben.
Und
dann habe ich gesagt, Julika, das ist aber nett von dir. Und dann sagte sie, ja, Papa, ich mag den. Und hat mich angezwinkert und ist dann nach oben gegangen.
War sie ein bisschen verliebt?
Nee, es war einfach, sie fand den sympathisch.
Ja, ja. Super.
Und das meine ich, das ist ja auch wertvoll. Es ist ein sehr ehrliches Feedback, es ist ein ehrlicher Mensch gewesen, der ist schon sehr selbst gewesen. Hat sich also auch danach nie, war kein anderer Mensch, der mir da mehr begegnet ist, auch in den ganzen Jahren der Zusammenarbeit. Und das ist ja das Spannende. Ich kann ja die Kinder da auch nicht bremsen.
Nee,
also manchmal beginnen die auch von Urlauben von uns zu erzählen, wenn wir auf irgendwelchen Almhütten unterwegs sind und so weiter. Und dann wollen sie auch eine Geschichte erzählen. Und so. Das ist schon auch bei uns so wirklich, dass die sitzen da jetzt nicht hochartig am Tisch und reden nichts, sondern die sind ja, vollwertige Individuen und die können genauso auch sich an dem Gespräch eben beteiligen, wie sie Lust haben und also fragen natürlich diejenigen auch aus.
Ja. Ja, die Themen sind also offen. Also es wird dann quasi das, was die Kinder interessiert, wenn die fragen, wird besprochen, aber auch sehr
das
schön.
Das ist wie so ein Gespräch, wenn man eben bei einer Familie zu Gast ist und meistens würde man jetzt als Paar kommen, ja, das ist vielleicht dann da ein bisschen anders, aber ansonsten wie wenn man bei einer Familie das erste Mal zu Gast ist. Und vielleicht der Unterschied ist ja der, dass normalerweise Geschäftsführer machen so ein Essen, dass sie jemanden zu sich selbst nach Hause einladen. Das ist ja so die Krönung. Also in jedem Hollywood-Film ist das ja die Krönung, dass jetzt darf ich mit meiner Frau endlich mal zu dem Chef in sein Haus und der Vertrauensbeweis. Also du hast alles Mögliche getan, um jetzt endlich das Vertrauen zu verdienen, dort mit essen zu dürfen. Und bei uns ist es eben genau andersrum. Wir sagen von vornherein, wir wollen schon gleich auf einer großen Vertrauensebene zusammenarbeiten und damit ist es eben, liegt es an mir oder auch an den Führungskräften, ein Vertrauen eben auch schon zuzulassen überhaupt erstmal und erstmal Vertrauen zu schenken und dann zu schauen, wie der andere damit umgeht. Und bisher, muss ich da ganz klar sagen, sind wir da, gab es auch mal schwarze Schafe, ist klar, aber die Masse hat das immer sehr geschätzt.
Was erfahren Sie eigentlich in so einem Setting, was man vielleicht in so einem klassischen Bewerbungsgespräch nicht erfahren würde?
Man kriegt viel besser raus, wofür wirklich die Passion des Bewerbers schlägt. Also was so wirklich so die intrinsische Motivation ist, wenn so die Augen funkeln und wenn der Mensch voller Begeisterung über ein Problem redet, was er gelöst hat oder über was er erfunden hat oder was auch immer redet. Und dieser Augenblick, wo der Mensch voller Begeisterung ist, das ist ja der Moment, wenn er diese Aufgabe eigentlich viel öfters machen würde und in dieser Form, dann folgt er dem, was eigentlich für ihn wichtig und richtig ist. Und das ist uns ja viel wichtiger. Also und mir bringt es nichts, wenn wir da irgendeinen Kandidaten haben, der vielleicht tolle Zeugnisse hat und so weiter und aber eigentlich etwas tut, wo gar nicht seine Passion drin liegt.
Heiner Scholz, Chef von Dexina, einer Beratungsfirma, castet potenzielle neue Führungskräfte, indem er sie zu sich nach Hause zu einem privaten Essen mit seiner Familie einlädt. Das ist etwas andere Business-Konzept. Hat sich bezahlt gemacht, sagt er. Ein Großteil der Leute, die bei diesem Abendessen gut abschneiden, haben am Ende auch super ins Team in seiner Firma gepasst.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Frankfurt. Die rostrote Mauerbiene oder auch Osmia bicornis ist Insekt des Jahres 2019. Es ist eine von europaweit rund 700 Wildbienenarten. Sie seien etwa wegen ihrer Bestäubung von Pflanzen für das Ökosystem unverzichtbar. Das Aussehen der rostroten Mauerbiene oder auch Osmia bicornis erinnert an eine schlanke Hummel. Sie ist auffallend pelzig behaart und rund 14 mm groß. Ihren wissenschaftlichen Namen bicornis, deutsch mit zwei Hörnern, verdankt die rostrote Mauerbiene ihren zwei Hörnchen am Kopf, die die Tiere zum Sammeln von Pollen benutzen. Brutnester baut sie in Trockenmauern, losem Gestein oder in verschiedensten Arten von Hohlräumen. Dabei wird die Brutkammer von der rostroten Mauerbiene nach der Eiablage im Frühling mit einer Art Mörtel verschlossen. In der Höhle entwickeln sich die Larven zu erwachsenen Bienen, verlassen das Nest aber erst im folgenden Frühjahr. süß.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.